Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Wahlen in Europa, Rechtsruck, insbesondere in Ostdeutschland und plötzlich auch Neuwahlen in Frankreich. Das hier ist das Wahlspezial bei Hyperpolitik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Und manchmal hat es eben doch politische Folgen, nämlich wenn gewählt wird am Ende des Tages und Entscheidungen anstehen. So also am letzten Sonntag. Und für diejenigen, die das jetzt zum ersten Mal Hyperpolitik hören oder das in den letzten Wochen unregelmäßig verfolgt haben, ich bin selbst zur Europawahl angetreten für die Linke und deshalb bin ich natürlich jetzt keine neutrale Beobachterin und Analystin des Ganzen. Ich versuche trotzdem mit den Zahlen oder mit der Analyse so objektiv wie möglich umzugehen, aber ihr werdet verstehen, ich bin jetzt nicht nur gefühllos an diese Sache herangegangen und entsprechend, hat es jetzt auch ein bisschen gedauert, diese Folge aufzunehmen. Ich musste jetzt das Ergebnis auch erstmal für mich selber ein bisschen sacken lassen und tatsächlich auch ein bisschen genauer angucken, wie die Zahlen denn so sind. Wir schauen also in dieser Folge nach Europa, insbesondere zu den europäischen Linksparteien, natürlich auch, was hat sich in Deutschland verändert, auch bei den Kommunalwahlen, die parallel stattgefunden haben und wie sich die Ergebnisse da so verhalten. Da gucken wir ein bisschen genauer rein, aber zu Beginn gibt es ja immer in der Kategorie Hypermedial etwas, das ein bisschen fernab jetzt von dem Hauptthema ist und ich habe zu meiner eigenen Beruhigung, Ablenkung Netflix geschaut und dachte mir, endlich nach Jahren, nachdem mich Freundinnen und Freunde jahrelang auf Taylor Swift hingewiesen haben, gesagt haben, Ines, du musst es dir anhören, du musst diese Doku gucken auf Netflix, toll, 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 habe ich gedacht, jetzt ist der Moment gekommen, mich damit zu beschäftigen und ich war, vielleicht verliere ich hier an dieser Stelle viele Zuhörerinnen und Zuhörer und nachträglich auch noch Wähler, aber tatsächlich war ich einfach gar nicht berührt, also einfach null. Ich verstehe das Phänomen überhaupt nicht, es hat nichts mit mir gemacht, es kann an meiner Stimmung nach der Wahl liegen, aber ich war wirklich komplett unberührt von dieser absoluten Mittelmäßigkeit in allen Hinsichten. Also es hat mich weder ästhetisch, musikalisch, politisch, menschlich, es hat mich nirgendwo abgeholt und ich bin wirklich leicht zu begeistern. Also das muss man ernsthaft sagen, dass ich eigentlich alles gucke und auch schnell mich für etwas begeistern kann und auch musikalisch eigentlich jeden Scheiß mag, aber das habe ich gar nicht gefühlt. Und jetzt kann man denken, Ines, ist bei dir irgendwas kaputt, aber das ist jetzt vielleicht die eine Frage. Die andere, was ist politisch, warum ist es doch eine gute Dokumentation von Hyperpolitik? Darum geht es ja hier, also Hyperpolitik, etwas ohne politische Folgen. Und ich fand einen der witzigsten Momente eigentlich in dieser Doku, wo Taylor Swift in ihrem jungen Leben nach schon einer längeren Karriere, mehrjährigen Karriere, wo sie sich nie politisch geäußert hat, Tennessee aufgewachsen, also wirklich Südstaaten, sehr konservativ, republikanisch geprägt, wo sie sich dann entscheidet, das erste Mal sich politisch zu äußern und für den demokratischen Kandidaten dann zu wählen und dann auch in Folge davon auch durch einen eigenen sexuellen Übergriff dann sich sehr, sehr für Rechte von Frauen und auch von Minderheiten, Schwulen und Lesben einsetzt und sagt, also sehr für dieses Thema einsteht. Das ist natürlich schön. Und da auch ganz viel Kritik für bekommen hat, dass sie sich politisch äußert, was natürlich einfach eine krasse misogyne auch Medienlandschaft zeigt, dass Künstlerinnen sich nicht politisch äußern dürfen oder dass sie dann, dass sie für absolut dumm gehalten werden und dass sie keine Meinung haben sollten. Ich bin mir da sehr sicher, das wäre bei einem männlichen Künstler natürlich nicht so gegangen. Insofern ist es für sich genommen schon interessant, das Phänomen. Nichtsdestotrotz, was es zeigt, selbst eine ein Popstar, die wirklich ein Weltstar, die Rekorde bricht, die Millionen an Platten verkauft, Konzerttickets, eine wahnsinnige Reichweite hat. Sie hat dann aufgerufen und die Doku, also zur Wahl des Demokraten oder eben auch zur Unterschrift einer Petition zum Beispiel, für mehr Gleichberechtigung. Und das Ganze hat halt einen Effekt, natürlich. Also 50.000 haben sich dann direkt registriert, dass sie wählen gehen und so. Und die feiern das so, als hätte jetzt Taylor Swift die Politik verändert. Und am Ende gewinnt trotzdem die Republikanerin. Und man merkt, und die sind ganz niedergeschlagen. Wie konnte das sein? Taylor hat sich doch geäußert. Und daran merkt man so eine leichte Überheblichkeit von auch einzelnen Stars, die immer wieder auch glauben, wenn sie jetzt zur Wahl aufrufen, könnte das analog auch dazu sagen, wenn Luisa Neubauer zur Wahl aufruft, wen juckt's? Also schön, dass ihr das macht und euch politisch da engagiert und sagt, hey, macht das mal. Aber die Hochmut oder also die Audacity zu glauben, dass jetzt dieser eigene Wahlaufruf eine gesamte politische Landschaft verändert und Leute verändert tiefgreifend in ihrem politischen Bewusstsein, weil man einen Instagram-Post gemacht hat oder sich bei Awards einmal 20 Sekunden politisch geäußert hat. Das ist halt erstens Überheblichkeit der Stars und ihrer Umgebung, die denken, sie könnten jetzt alles verändern, und gleichzeitig ein wahnsinniges Unvermögen, Missverständnis darüber, wie politische Prozesse passieren, wie die politischen Machtverhältnisse funktionieren und dass eben so etwas wie eine tiefe republikanisch-konservative Einstellung sich halt nicht, überraschenderweise, nicht durch einen Tweet oder einen Instagram-Post verändern lassen. Genauso wie eine wahnsinnige Depression und Frustration in Ostdeutschland sich auch nicht durch einen Wahlaufruf verändern lassen. Und insofern habe ich, das ist eigentlich ein kleiner Ausschnitt der Doku, aber er hat mich natürlich insbesondere nach der Wahl irgendwie amüsiert, weil ich dachte, okay, nicht nur spricht die Musik überhaupt nicht zu mir, sie spricht auch politisch überhaupt nicht zu mir. Und das ist insofern, wenn ihr es noch nachgucken wollt, nachdem ich so viel Werbung für diese Doku gemacht habe, ist dieser Teil aber interessant, weil er eben zeigt, wie hyperpolitisch letztlich auch dieses Phänomen ist. So schön es ist, wenn junge Frauen sich dann auch politisch äußern. Aber ich denke, man darf das nicht überdehnen und vor allem nicht ernst nehmen. Und jede politische Aktivität an der Basis, on the ground, wäre vielleicht, ja, sinnvoller gewesen, langfristig. Aber so viel zu Taylor Swift, und die Hörerzahlen gehen weit nach unten. Es tut mir leid. Es ist nicht der Moment irgendwie für schöne Worte, sondern der schonungslosen Aufarbeitung. Ebenso der Europawahlergebnisse. Es kam nicht so sehr überraschend, dass vor allem rechte und konservative Parteien gewinnen würden. Das, muss man sagen, ist, glaube ich, der allgemeine Trend der Europawahlen, der vorher auch schon so vorhergesehen war. Es ist nicht so dramatisch ausgefallen, wie ich auch selbst dachte. Also die Rechten sind stärkste Partei geworden in Frankreich, in Italien, in Ungarn, auch in Österreich mit der FPÖ. Also insofern auch die AfD sehr stark geworden, nicht so stark wie befürchtet. Aber insgesamt eine Stärkung der konservativen und rechten Parteien im Europäischen Parlament. Insgesamt aber hält das Zentrum. Also man kann jetzt keine Verhandlungen vorwegnehmen und Ergebnisse. Aber es sieht so aus, dass sich das Zentrum, bestehend eben aus Liberalen, Grünen, Sozialdemokraten, Konservativen, zusammenreißen wird, auf irgendeine Art einigen wird, auf Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin einigen wird, und dass die befürchtete Rechtsregierung, es ist ja keine Regierung in diesem Sinne, aber dass dieser Rechtsrutsch sich ja auch in einer permanenten Mitte-Rechts Dominanz ergeben wird, das ist so nicht gekommen, wenn dieses liberale Zentrum oder wenn diese Zentrumsparteien, wenn man so will, da wirklich zusammenstehen. Die Grünen haben schon signalisiert, sie tun es, sie würden alles tun, um Ursula von der Leyen zu wählen. Das sagt auch schon sehr viel über die Grünen aus. In jedem Fall könnte das die Konstellation sein. Politisch lässt sich da jetzt noch nicht so viel für die nächsten 5 Jahre sagen, weil es natürlich ein Gerangel geben wird zwischen Konservativen und den anderen Parteien. Die Rechten werden auch immer noch Druck ausüben. Das ist definitiv klar, weil sie ja auch stärker geworden sind. Und insofern ist schwer zu sagen, wie es weitergeht, weil es da eben durch dieses krassen Mittelkurs jetzt keine klare Richtung gibt. Das ist das eine, was man sagen muss. Das andere ist, dass die Linksfraktion nicht so sehr geschwächt ist, wie man dachte, was an ganz unterschiedlichen Ergebnissen der europäischen Linksparteien liegt. Also manche haben sehr stark dazu gewonnen, unter anderem die finnische Linkspartei, die schwedische Linkspartei, gut abgeschnitten wie erwartet in Irland, Sinn Féin, die Partei der Arbeit in Belgien. Also das Ganze ist im Groben sogar gar nicht schlechter ausgefallen als beim letzten Mal, jetzt mit 36 Abgeordneten. Gestern ist sogar noch einer von der Tierschutzpartei mit in die Linksfraktion aufgenommen worden. Herzlichen Glückwunsch. Also es ist, die Fraktion ist nicht kleiner geworden, sie ist auch nicht gespalten worden, was ja auch so eine Angst war vorher, dass die deutsche Sarah Wagenknecht-Partei eben mit anderen Linksparteien eine neue Koalition bilden würde. Danach sieht es jetzt erstmal nicht aus, also alle da Spaltungstendenzen, die es in der deutschen Linken eben gibt und in der griechischen Linken, haben sich dann nicht bewahrheitet, so wie es aussieht. Und insofern kann man jetzt sagen, die Dramatik, mit der ich auch gerechnet hatte, ist nicht so ganz eingetreten. Das ist jetzt kein gutes Ergebnis. Das heißt eben, für die Europäische Union verändert sich so dramatisch nichts. Und das weiter so ist ja auch ein Teil des Problems. Aber man muss sagen, dass es eben europaweit im Ganzen jetzt keine große Veränderung gab. Die größte Veränderung mit der größten Wirkung hat jetzt wahrscheinlich der Ausruf von Emmanuel Macron auf Neuwahlen aufgrund des starken Ergebnisses von Marine Le Pen und ihrer rechten Partei. Das bedeutet, dass jetzt schon in wenigen Wochen in Frankreich gewählt wird. Und weil das Wahlsystem ja anders funktioniert als bei uns, bedeutet das, dass alles dann zugeschnitten wird auf einen Wahlsieg. Emmanuel Macron macht da etwas ziemlich Riskantes. Manche Beobachter sagen, er hat das gemacht, um seine eigene Macht zu sichern und eine Zusammenarbeit mit Marine Le Pen vorzubereiten. Das kann ich nicht ganz beurteilen, aber es stehen sich jetzt eben im Großen und Ganzen mehrere Blöcke gegeneinander. Also einmal die rechte Partei, die stärkste Partei geworden ist. Dann Macrons Zentrumspartei, liberale Zentrumspartei und jetzt, und das ist etwas Interessantes für uns, eine linke Volksfront. Nicht zu verwechseln mit einer Volksfront, wie wir sie vielleicht auch kennt, gemeinsam mit konservativen Parteien, sondern wirklich dezidiert eine Front aus sozialdemokratischer Partei, Grünen, Kommunisten, Linken, sogar Trotzkisten sind dabei. Also es ist wirklich eine, aus linker Sicht, wilde Mischung. Aber es ergibt in den französischen Nationalratswahlen durchaus Sinn, weil eben es so zugespitzt ist auf einen Kandidaten, eine Kandidatin, die dann das Präsidentenamt gewinnt. Also das ist halt das the winner takes it all in dem Fall Prinzip. Also insofern ist es schon sinnvoll, da auf eine Karte zu setzen und sich zusammenzureißen. Also diese linke Volksfront hat schon jetzt binnen weniger Tage ein Programm, ein 100-Tage-Programm und die Kandidierenden aufgestellt. Das ging jetzt, sowohl die Entscheidung als auch das ging jetzt sehr, sehr fix, weil es halt auch schnell gehen musste. Man weiß noch nicht genau, ob die Konservativen mit den Rechten zusammengehen und dann eben Macron mit seiner neu gegründeten Partei. Und insofern ist diese linke Volksfront jetzt die einzige Möglichkeit, vermutlich das einzige Mittel, um Marine Le Pen als Präsidentin zu verhindern. Und jetzt haben schon viele linke Stimmen in Deutschland gesagt, Mensch, so eine linke Volksfront, das wäre doch auch was für uns. Warum machen wir das nicht zum Beispiel auch in Ostdeutschland? Ich gehe gleich nochmal näher auf das Ergebnis in Deutschland ein. Aber jetzt nur rein zu dieser Debatte, nur ein paar kurze Gedanken, die ich auch schon mal in einer Folge hatte zu Volksfront, Einheitsfront. Diesen Diskurs hatten wir ja auch schon nach den oder während der Massenproteste. Der Unterschied ist nicht nur das Wahlsystem, was eben darauf hindeutet, dass eine linke Volksfront, und ich sage es nochmal, es ist keine Volksfront mit den Konservativen, also eine Art linke Volksfront auf die Zuspitzung dieser einen Präsidentschaftswahlen, dass das halt einen Sinn ergibt, dann sich zusammenzuschließen. Und man muss auch dazu sagen, dass, weil ja Macron gerade regiert, dass halt die anderen Sozialdemokraten und Grünen, also jetzt aus Perspektive einer Linkspartei, nicht mitregieren. Das heißt, das sind zwei ganz, ganz grundlegende Unterschiede zu den Verhältnissen, wie wir sie gerade in Deutschland haben, weil wir eben in Deutschland sagen müssen, ja, auch hier die rechten Parteien sind stark, auch in Ostdeutschland stark. Es gibt Stichwahlen, wo es darum geht, entweder meistens die CDU zu unterstützen oder die AfD. Eine schwierige Entscheidung, habe ich auch schon mal besprochen. Ich glaube, unter den deutschen Gegebenheiten mit dem Wahlrecht, was jetzt nur bei Kommunalwahlen ja manchmal diese Zuspitzung halt zulässt, normalerweise aber eben nicht. Bei den Landtagswahlen wird es das nicht geben. Man wählt einfach Parteien, es werden Koalitionen gebildet. Ergibt diese Form der Volksfront-Taktik aus linker Perspektive, glaube ich, gar keinen Sinn. Sie kann nur dabei verlieren, weil sie dann wahrgenommen wird wie in einem großen Einheitsbrei. Plus dadurch, dass die Ampelregierung eben eine Regierung ist, Grüne, SPD und Liberale, ist ein Zusammenschluss mit den Regierungsparteien, verbietet sich eigentlich, weil man dadurch politische Glaubwürdigkeit verliert. Genauso wie mit der CDU, die halt eigentlich eher auch nach rechts tendiert, schon in den Kommunalparlamenten und mit den Rechten zusammenarbeitet. Das heißt, in dieser Hinsicht, sowohl was das Wahlsystem angeht, als auch die politischen Verhältnisse, ist diese Art von Volksfrontstrategie, wie sie schon auf den Demos quasi praktiziert wurde, wäre als politische Strategie der Parteien, ich glaube eben insbesondere der Linken, absolut fatal. Ich würde das niemals raten. Es ist natürlich so, das sagen ja auch alle, wir brauchen jetzt, wir Demokraten müssen zusammenstehen. Ich glaube, das ist in diesem Fall, insbesondere im Osten, wo nicht nur die Ampelparteien, die eine wahnsinnige Klatsche bei dieser Wahl bekommen haben, insbesondere im Osten, sondern dass die Unzufriedenheit mit allen Parteien zurückgegangen ist. Und in dieser Situation tut man, glaube ich, gut daran, eher sich selbst als Partei zu rehabilitieren und zu zeigen, man ist anders als die anderen, als jetzt mit den Parteien, die alle miteinander verhasst sind, also in beiden Teilen, jetzt zusammenzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass das dieser Frustration irgendwie entgegenwirkt. Eine der vielen Wahlnachbefragungen, die interessant ist in dem Zusammenhang, ist halt, wie schätzten Sie das ein? Wäre die CDU eine bessere Wahl als die Ampelparteien? Würden Sie den Job besser machen? Und eine große Mehrheit sagt, es würde keinen Unterschied machen. Und daran merkt man selbst, das gute Ergebnis über 30% der CDU zeigt, dass trotzdem wenig Vertrauen darin herrscht, dass dann etwas anders wird. Es haben sich trotzdem viele für die CDU entschieden. Aber das ist etwas, womit man, glaube ich, sehr sensibel umgehen muss. Und ich habe schon gesagt, der AfD-Trend, der hat die allermeisten beunruhigt, der Rechtsruck insbesondere im Osten. Wenn man sich die Karte anguckt, auch internationale Journalisten sind jetzt drauf gekommen, ach so, vielleicht hat die Wiedervereinigung noch nicht ganz geklappt. Man sieht eben den blauen Osten und den schwarzen Westen. Das ist, die Karte ist natürlich sehr, sehr drastisch. Sie ist insofern ein bisschen irreführend, als dass man ja auch sagen muss, im Osten nach der CDU, nach der AfD kommt dann direkt auch gleich die CDU. Es sind weniger Menschen im Osten. Das heißt, im Verhältnis dazu hat die CDU natürlich noch einfach viel, viel mehr Stimmen erlangt. Und es ist auch nicht beruhigend, das Ergebnis im Westen, weil auch da die AfD stark geworden ist. Also insofern die Karte ist auf den ersten Blick eindeutig, aber wie so oft ist das Bild ein bisschen komplexer. Nichtsdestotrotz ist genau das eingetreten, was befürchtet war. Die AfD ist ein bisschen weniger stark geworden, als man dachte, was vermutlich, und die Gründe sind jetzt, ist ein bisschen hypothetisch zu sagen, warum das so ist. Es können ein Teil die Massenproteste sein als Grund. Es kann ein Grund sein, die Spionageaffären der beiden Spitzenkandidaten. Also da gab es in den letzten Wochen natürlich auch wirklich viele Enthüllungen, die sie beschädigt haben. Sie wurden nicht mal gezeigt als Spitzenkandidaten, haben de facto keinen Wahlkampf gemacht. Ein Grund kann auch BSW sein, die auch Stimmen der AfD abgezogen haben. Das ist schwer zu berechnen, weil eben BSW eine neue Partei ist. Man muss es vergleichen. Also es gibt kaum einen Vergleichswert so gesehen. Und die AfD, die halt zwischenzeitlich ein wahnsinniges Hoch hatte, hat jetzt dazu verloren. Aber wenn man das im Verhältnis zur Bundestagswahl sieht und dieser Wert wurde jetzt bei BSW und bei AfD berechnet, ist halt die Bundestagswahl natürlich auch nochmal was anderes als die Europawahl. Insofern, so ganz genau kann man es nicht sagen, aber die AfD ein bisschen schlechter abgeschnitten bundesweit, als man eben dachte. Und ich glaube, wir als Linke, ich habe jetzt schon häufiger die Erzählung gehört, BSW hat der AfD doch gar nicht geschadet. Da kann man sich nicht zu früh freuen. Sie haben schon viele Stimmen der AfD bekommen und eben durch diesen Messfehler oder durch diese Messungenauigkeit, die daher kommt, weil es keinen Vergleichswert gibt von der einen Europawahl zur nächsten Europawahl beider Parteien, ist da, kann man das schwer eindeutig sagen. Also insofern kann man sich da nicht zurücklehnen und sagen, BSW hat einfach da gar keinen Effekt gehabt. Sie wird einen Effekt gehabt haben und man wird es wahrscheinlich auch bei den Landtagswahlen wieder sehen. Genau, aber die CDU, stärkste Partei, sie ist in Wartestellung. Das wiederum setzt jetzt die Ampelkoalition extrem unter Druck. Und ich von jetzt vielen verschiedenen Wahlnachbefragungen, also da kann man sich ja wirklich in tausenden Grafiken ergehen. Aber ich glaube, eine Grafik, die sehr, sehr wichtig war, wie Menschen die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland bewertet haben, die im Verhältnis 2019 zu 2024 also wirklich sich enorm verändert hat. Man muss auch sehen, dass die Themen in Deutschland, die bei der Europawahl dominiert haben, Krieg in der Ukraine Krieg und Aufrüstung, vor allem Asyl und Migration, die wirtschaftliche Lage an dritter Stelle Klimaschutz, also Klimaschutz weit nach unten gerutscht. Das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die Grünen an Prozenten verlieren. 2019 war quasi das Hoch der Fridays for Future Bewegung, die Grünen massiv davon profitiert, massiv auch sowieso immer wieder stärker bei Europawahlen, dass die Grünen also um die 8% verloren haben. Ja, einer der größeren, auf jeden Fall auch Wahlverlierer. Muss man halt sagen, dass dieses Thema der wirtschaftlichen Verunsicherung und des Krieges auf jeden Fall einen Effekt hatten. Und eben, um zu dieser Grafik zurückzukommen, allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland 2019, haben noch 59% der Befragten gesagt, die wirtschaftliche Lage ist gut, 32% haben gesagt, teils, teils, und nur 8% haben gesagt, sie sei schlecht. Das hat sich ziemlich gedreht. Mittlerweile, 5 Jahre später, sagen 35% der Befragten, sie sei schlecht, 52% teils, teils, und nur noch 12 sagen gut. Also es hat, ist jetzt nicht ganz spiegelverkehrt, aber es hat sich deutlich verschlechtert. Und das spiegelt eigentlich wieder, was materielle Realitäten sind. Die Leute sind ja nicht doof, sie kriegen es mit. Sie spüren, dass die industrielle Basis in Deutschland wegbricht. Sie spüren, dass wir nicht nur kluge Entscheidungen und Politikentscheidungen getroffen haben, insbesondere jetzt bei der Klimawende, und insgesamt natürlich auch, dass die ganze Infrastruktur nicht mehr funktioniert, dass der Staat nicht mehr funktioniert. Das spüren sehr, sehr viele. Das habe ich auch im Wahlkampf immer wieder mitbekommen an den verschiedensten Ecken und Enden. Und das ist eben etwas, was neben politischen Themen, die Konjunkturen haben oder weniger Konjunkturen haben, ist das, glaube ich, etwas, was einen langfristigen Effekt haben wird und eben auch bleiben wird. Und das ist eben der Trugschluss zu glauben, man könnte die AfD durch kurzfristige, wie auch immer, Maßnahmen schwächen, ist diese Form von Destabilisierung, diese Form von Zukunftsängsten. Und das zeigt sich eben auch in den Wer wählt eigentlich wen. Die AfD wird viel gewählt von Arbeitern. Das ist wirklich sehr, sehr ernüchternd und enttäuschend zu sehen, aber auch durch den Mittelstand hindurch. Die AfD-Wähler sind im Durchschnitt, haben viele von ihnen Realschulabschluss, also wirklich sozusagen ein gutes Mittel, wenn man so will, und viele, viele junge Leute vor allem, die noch bei der Bundestagswahl verstärkt Grüne und FDP gewählt haben, haben halt jetzt Europawahlen ab 16 Jahren die AfD gewählt. Und daran merkt man, dass diese Zukunftsunsicherheit eines der Themen ist, die eben auch vor allem junge Leute beschäftigt. Man kann halt nicht nur sagen, die mit ganz niedrigem Lebensstandard wählen rechts, sondern man muss sagen, bis weit in die Mitte und eben auch unter jungen Leuten wird rechts gewählt. Das ist etwas, was man sich wirklich genauer angucken muss. Was man auch sieht, das von den Abschlüssen her fand ich auch sehr interessant, Grüne und FDP vor allem mit Hochschulabschluss, bei der Linken vor allem Abitur und für mich auch überraschend und auch interessant bei BSW relativ gleichmäßig, also gleichmäßig verteilt, sowohl was die Abschlüsse angeht, auch als auch gleichmäßig verteilt, was die Berufe angeht, mit einer leichten Stärke bei Selbstständigen und Arbeitern, woran man wieder die merkwürdige Klassenzusammensetzung des BSW erkennt, was sowohl im Programm programmatisch angelegt ist, aber jetzt tatsächlich auch in den Wähleranalysen. Jetzt hat man ja zumindest mal ein Ergebnis. Vorher war das ja alles nur Projektionsfläche und Pressekonferenz. Jetzt kann man ein bisschen mit Realitäten arbeiten. Diese komische Mischung eben aus Unternehmern, Selbstständigen und Arbeitern. Das ist genau diese paradoxe Linie, die Wagenknecht fährt, die aber, und das muss man eben auch sagen, auch mit Blick auf die Kommunalwahlen, dort, wo sie angetreten sind, insbesondere im Osten, sind sie sehr stark zweistellig geworden, was einen im Hinblick auf die Landtagswahlen wirklich zu denken gibt. Und selbst dort, wo sie nicht angetreten sind, das ist auch eine Linke mehr, die sagt, die Medien sind schuld und BSW sind schuld an unserem schlechten Abschneiden. Selbst dort, wo BSW nicht angetreten ist, zum Beispiel bei uns in Sachsen-Anhalt, hat sich das Ergebnis trotzdem in der Fläche halbiert oder bis zu 2/3 abgenommen. Das heißt, allein vielleicht schon die Vorstellung, es könnte BSW geben, hat dafür gesorgt. Und vielleicht liegt es auch an der eigenen Performance und an der eigenen Programmatik und nicht nur an BSW. Aber natürlich hatte BSW halt einen wahnsinnigen Effekt. Ich glaube, dass sie trotzdem etwas unterhalb ihrer Erwartungen geblieben sind. Also 6-7%, das ist jetzt nicht überragend, aber eben, wie gesagt, im Osten deutlich zweistellig bei den Kommunalwahlen viele Siege zu verzeichnen. Das deutet darauf hin, dass mit ihnen weiter zu rechnen ist, jetzt besonders bei den Landtagswahlen wird es eben spannend, um da noch einen Blick drauf zu werfen. Die Konstellation, Ampelparteien könnten aus den Landtagen fliegen oder sehr, sehr schlecht abschneiden. Die Linke könnte aus den Landtagen fliegen. Es könnte Landtage geben, wo es nur noch AfD, CDU und BSW gibt. Das ist eine wirkliche Verschiebung im Parteiensystem und entsprechend ist die Dramatik, also ohne zu sagen, jetzt, ich wäre vorsichtig zu sagen, es bricht morgen direkt der Faschismus aus im Osten. Man muss davor warnen, dass es jetzt wirklich so, dass alle in Panik ausbrechen. Also eben auch da wieder der pure Aktionismus jetzt wird der politischen Lage nicht gerecht, aber man muss es sehr, 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 sehr ernst nehmen und man muss sich jetzt überlegen, welche Strategien dagegen helfen können. Wie gesagt, ich glaube, die Volksfrontstrategie ist es aus linker Perspektive in dem Fall nicht. Ich weiß auch nicht, was kurzfristig jetzt noch möglich sein kann, das sage ich sehr ehrlich, aber das ist eine Konstellation, die in jedem Fall ein bisschen mehr Gehirnschmalz erfordert, als einfach nur kurz zu überlegen, welche Aktion man machen kann. Also selbst wenn ihr nach Essen fahrt, zu AfD widersetzen, zum AfD-Parteitag. Das ist sicherlich für das eigene Wohlgefühl und auch tatsächlich körperlich die AfD zu blockieren, ist auch ein richtiger Schritt. Aber ich sage auch ganz ehrlich, dass ich den Genossinnen und Genossen und Menschen, die jetzt da im Osten viele, viele Wochen sich für die Kommunalwahl eingesetzt haben, nicht sagen kann, dass sie sich in einen Bus setzen nach Essen, um da zu demonstrieren, weil sie halt die Rechte um Hegemonie genau vor der Haustür haben, die eben auch bleibt und die bei den Landtagswahlen sich verfestigen könnte, vermutlich würde. Und insofern ist mein Schluss aus dem Wahlkampf der letzten Monate, hat sich das verfestigt, was in Hyperpolitik auch schon viel beschrieben wird, was Anton Jäger auch sehr, sehr deutlich macht, dass die Mobilisierung der letzten Jahre keine langfristigen Effekte hatten, dass kurzfristige Demonstrationen oder auch Mobilisierung von mehreren Demonstrationen keinen langfristigen Effekt hatte. Und ich glaube, beim Kampf gegen rechts hat das auf jeden Fall das jetzt nochmal gezeigt. Also ich stehe nicht da und denke, siehst du, I told you so, sondern es ist wirklich eine dramatische Entwicklung und sollte dazu führen, dass wir diese Strategiedebatte eben auch führen. Und ich will an dieser Stelle, weil wir ja am Ende immer, weil ich am Ende etwas Positives sagen soll, also übrigens die Europawahl ist vorbei, die nächste Ausgabe kommt bald. Dann können wir das hier endlich wegnehmen. Wie viele, viele Wochen hatten wir jetzt diesen schrecklichen Europapulli. Wir können das Kapitel abschließen. Eine neue Ausgabe kommt. Die kann ich dann wahrscheinlich nächste Woche hier vorstellen, wenn sie eingetroffen ist. Aber eben auch für mich persönlich geht dieses Kapitel Europawahlkampf zu Ende. Ich hoffe, ich habe euch in diesen Folgen bei Hyperpolitik jetzt nicht überstrapaziert damit. Ich habe versucht, immer noch so ein bisschen das Feld zu verlassen und jetzt nicht ständig darüber zu sprechen, aber habe natürlich häufiger auch vom Wahlkampf berichtet, weil ich das einfach viel gemacht habe, weil das viel meiner Zeit eingenommen hat. Und ich glaube, als Fazit, als auch mein persönliches Fazit jetzt auch, wenn die politische Lage schlechter geworden ist, wenn die Linke schwächer geworden ist, muss ich sagen, dass ich an der Basis wahnsinnig viele tolle Genossinnen und Genossen kennengelernt habe. Wirklich viele, die alles versuchen, in der Fläche präsent zu sein, mit Kinderfesten, mit Küche für alle, mit Infoständen. Also wirklich versucht haben, diesen, wie ich ihn eben hier auch immer beschreibe, diese Hyperpolitik zu durchbrechen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, im echten Leben in Kontakt zu kommen, mit den Alltagssorgen der Menschen Unterschriften zu sammeln, zum Krankenhaus sterben, Mittagessen in den Schulen, also wirklich Dinge, die einfach Menschen beschäftigen, zu den Lebensmittelpreisen. Und das hat mich neben oder trotz allem, also immer wieder, wenn ich nach Berlin gefahren bin, ging es mir einen Ticken schlechter. Aber wenn ich rumgefahren bin, und das ist wirklich eine der wichtigsten Erkenntnisse, man kann diese Berliner Blase, man kann das, wie wir über Politik sprechen oder denken, nicht einfach nur gedanklich verlassen, weil man sagt, ich versetze mich jetzt mal in die Lage eines Arbeiters und dann spreche ich so. Oder ich habe irgendwie ganz, ganz tolle Analysen über Ostdeutschland und den Aufstieg der Rechten. Man muss wirklich durchs Land fahren, man muss mit den Menschen sprechen. Das gilt für Journalistinnen genauso wie für Politiker. Das gilt eigentlich für alle, die politisch engagiert sind. Man muss auf das Feld, in die Basis fahren und mit den Menschen sprechen, um es auch nur im Ansatz zu verstehen. Man kann es nicht vom Schreibtisch aus verstehen. Und man kann auch die Veränderung wird nicht dadurch kommen, dass wir programmatisch oder strategisch jetzt das klügste Papier schreiben, sondern es kann nur, das ist eigentlich eine materialistische Grundweisheit, aber ich habe sie eben jetzt nochmal erlebt, sie kann nur von den Menschen vor Ort kommen, indem sie etwas verändern in der Art, wie sie miteinander umgehen, wie Politik gemacht wird, wie der ganze Politikansatz ist, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es so, wie es ist, diese tiefe Unzufriedenheit mit den Institutionen und mit den politischen Parteien, die nichts wirklich verändern im Leben der Menschen, dass das unser größtes Problem ist und dass wir das auch nur vor Ort ändern können. Und da, wie gesagt, bedanke ich mich bei allen, die da eine große Inspiration und Freude waren in den letzten Wochen und Monaten, die mir das gezeigt haben, dass es auch geht, wenn auch nur im Kleinen. Und eine besonders schöne Anekdote hatte ich am Wahlkampfabschluss in Potsdam, also neben wirklich vielen, vielen tollen Begegnungen und auch viele Menschen, die mich auf Hyperpolitik angesprochen haben, was auch immer ein bisschen wild ist, weil ich dann eben im echten Leben damit konfrontiert werde, hier eigentlich alleine im Keller zu sitzen. Aber eine Frau hat mich angesprochen und gesagt, dass sie eben Hyperpolitik hört und dass sie jetzt angefangen hat, dass sie das motiviert hat, anzufangen zu schreiben. Und das ist ja insbesondere für junge Frauen auch immer ein großer Schritt und dass jetzt ihr erster Artikel erscheinen wird. Und ich habe ihr gesagt, ich werde sie in der Folge benennen. Also liebe Grüße an dich aus Potsdam. Und wir können alle sehr stolz aufeinander sein, wenn das der Effekt war, also ein Nebeneffekt dieses Wahlkampfes war und auch von Hyperpolitik ist, dass Menschen sich dafür entschieden haben, sich politisch zu organisieren, ob es jetzt in der Partei ist, in der Gewerkschaft oder wo auch immer, oder wenn Hyperpolitik dafür sorgt, dass ihr anfangt, Artikel zu schreiben, dann bin ich schon sehr, sehr froh und gerührt, und insofern hoffe ich, dass das eben auch einen nachhaltenden Effekt hatte, eventuell auch ein bisschen unterhaltsam ist oder informativ. Und ich werde mir jetzt auch überlegen müssen, was ich jetzt im Leben tue. Ihr könnt aber froh sein, ich bin nicht im Europäischen Parlament. Ich kann also weiter Hyperpolitik aufnehmen, aber ich werde mir eben überlegen, in welcher Form. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Was kann ich da machen? Jetzt kann ich doch wieder einlösen, vielleicht mehr Gäste einzuladen. Und ja, habe einfach ein bisschen mehr Kapazitäten dafür. Insofern die gute Nachricht ist, Hyperpolitik geht erstmal weiter. Und das heißt, wir sehen uns in der nächsten Woche schon wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und bis bald.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.